Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Linda Graf hat das Glück gehabt, nach ihrem zweiten Burnout in eine Klinik zu kommen, deren Arbeitsgrundlage die gewaltfreie Kommunikation war. Plötzlich wurde die Beschäftigung mit ihren Gefühlen, die sie vorher immer verdrängt hatte, überlebensnotwendig. Nach dem Aufenthalt in der Klinik hat sie in ihrem Leben vieles verändert. Buddhismus und gewaltfreie Kommunikation wurden zu einem wesentlichen Inhalt in ihrer inneren und äußeren Ausrichtung. Ich war fasziniert von dem, was sie erzählt hat, wie sie es erzählt hat, und da teilhaben zu dürfen an ihren Erfahrungen auf ihrem Weg, den sie gegangen ist. Und ich bin auch dankbar, dass sie das alles für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Und wenn ihr diese Episode angehört habt, vielleicht kennt ihr jemanden, für den diese Folge hilfreich und wertvoll ist, sein könnte, dann schickt sie gerne weiter. Linda, ich bin sehr, sehr neugierig, wie dein Weg zu Buddhismus und gewaltfreier Kommunikation verlaufen ist. Und es gab ja auch eine Zeit, wo du nichts mit gewaltfreier Kommunikation oder Buddhismus auf den Hut hattest, Berührung warst. Wie kam es dazu? Also was hat dich dazu geführt? Was war zuerst da? Was kam danach?
Ich habe eine sehr lange Suche hinter mir zum Thema Spiritualität und habe ich damit überhaupt irgendwas am Hut? So fing das eigentlich an. Meine Eltern hatten sich kennengelernt, da waren beide bei den Zeugen Jehovas und als sie dann geheiratet haben, sind sie ausgetreten. Also war ich nie bei den Zeugen Jehovas, habe aber durch die Verwandtschaft, vor allem von meinem Vater, da viel mitbekommen. Und meine Eltern haben mich so erzogen, dass Religion eigentlich in meinem Leben keine Rolle gespielt hat und Spiritualität. Sie wollten das absichtlich von mir fernhalten, weil vor allem mein Vater ja viel gegen seinen Willen in der Richtung erfahren hat. Und sie wollten, dass ich frei bin. Und das hat gleichzeitig dazu geführt, dass ich da besonders skeptisch war. Und der Buddhismus hat mich gleichzeitig schon immer fasziniert. Und ich habe auch viel mit Musik in meinem Leben zu tun. Also ich singe schon sehr, sehr lange. Und so kam eigentlich meine erste Berührung zur Spiritualität über den Gospel. Und als ich dann in München mich umgeschaut hatte, weil ich vor jetzt 16 Jahren dahin gezogen bin, bin ich über so eine Gospel-Pfingstgemeinde so das erste Mal für mich mit dem Thema Religion in Kontakt gekommen. Und das erste Mal mit dem Buddhismus, so fing das alles an, in Kontakt gekommen bin ich über die Meditation und die Aussage von meinem Chef, weil ich komme ursprünglich aus der Marketingwelt. Und mein letzter Job in der Marketingwelt, also als Marketingberaterin beziehungsweise Online-Performance-Marketing-Managerin und Eventmanagerin war ich zu dem Zeitpunkt auch. Die Aussage von meinem Chef war: Linda, du musst jetzt was finden, damit du besser mit dem Stress umgehen kannst. Probier es doch mal mit Meditation. Also bin ich los mit damals noch meinem Business Köfferchen und meinem Businessröckchen in meine erste Meditationsklasse und habe mich da hingesetzt und dachte, Ja, ne? Ich mache jetzt halt die Augen zu und konzentriere mich drauf, dass ich an nichts denke und dann wird es schon. Und mein Meditationslehrer, mein erster, der hat ziemlich gelächelt, als ich am Ende der ersten Stunde ziemlich frustriert war und gesagt habe, das funktioniert ja überhaupt nicht. Ich denke ja die ganze Zeit an alles Mögliche. Und die erste Meditationsgruppe, die hatte ein paar Aspekte vom Buddhismus dabei, nicht viele. Und immer wenn es in der Richtung irgendwas gab von dem Lehrer, merkte ich, da ist irgendwas in mir, da wird irgendwas weit und irgendwas wird ganz warm und da zieht es mich total hin. Und dann bin ich in München auf die Suche gegangen nach, was könnte denn da so meins sein? Und bin dann gelandet im Buddha-Haus in München. Und als ich da meinen ersten Meditationskurs hatte, habe ich mich hingesetzt, habe die anderen angeschaut und hatte so einen Gedanken wie, ach, hier sind die alle. Hier sind die alle, die so sind wie ich. Ich hatte so ein Gefühl, wie nach Hause kommen und es war ganz schön groß für mich. Und was mich besonders fasziniert hat am Buddhismus, war diese Liebe. Diese Liebe, die überall spürbar war, in jedem Kontakt, im Raum, wenn wir saßen. Und die größte Aufgabe für mich am Anfang war, die Liebe auch zu mir kommen zu lassen. Das war eine Zeit lang in meinem Leben ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich. Ich war so hart zu mir selber, mich für vieles und vor allem für Fehler immer sehr verurteilt. Und der Buddhismus war so der erste Schritt, dahingehend weicher zu werden. Und mein erstes Retreat, mein erstes Schweigeretreat, brachte in meinem Leben so diese Wahnsinnshektik, in der ich in diesem Marketingjob immer wieder drinnen hing, plötzlich zum Stehen. Plötzlich hörte dieses Rad auf, sich zu drehen, und ich fühlte mich so zurückkatapultiert in mein 16-jähriges Ich. Und da war dann plötzlich Stille und Ruhe. Und dann kam das erste Mantra dazu, was wir damals in diesem Stille-Retreat im Allgäu zusammen gesungen haben. Und ab da sind alle Dämme gebrochen bei mir. Und ich habe nur noch geheult. Und irgendwas musste da ganz, ganz massiv raus. Und das war so mein erster Befreiungsschlag, will ich ja gar nicht sagen, aber es war so der erste Befreiungsschritt. Der erste Schritt Richtung Freiheit für mich. Und da merkte ich, der Buddhismus, der hat für mich so einen roten Faden in meinem Leben gelegt, den ich davor nie hatte. Und der Buddhismus hat für mich ganz viel mit dem Thema Bewusstwerdung zu tun. Und es dauerte noch ein bisschen, inklusive meinem zweiten Burnout, bis ich verstanden hatte, dass der eine Schritt in meinem Leben war, mehr Liebe in meinem Leben zu entfalten. Aber da war noch ein großes Thema und das merkte ich immer, wenn es schwierig wurde. Ganz besonders in meinem damals noch angestellten Job und mit meinen Chefs. Da merkte ich, dass ich keine Möglichkeit hatte, da irgendwie zu mir zu stehen und für mich einzustehen. Ich dachte damals, ich habe das Problem irgendwie nur in meiner beruflichen Welt. Und als ich den zweiten Burnout hatte und mir erlaubt habe, in eine Klinik zu gehen, deren Konzept, wusste ich damals nicht, die gewaltfreie Kommunikation war, da war der Moment, wo ich damit in Kontakt kam und vor allem mit meiner Gefühlswelt. Und ich habe festgestellt, in der Zeit, ich habe viel meditiert, ich habe mir echt Mühe gegeben, weil wenn ich was mache, dann schock gescheit. Und ich habe festgestellt, ich habe meditiert, um meine Gefühle wegzudrücken. Ich wollte das alles nicht und dachte irgendwie, obwohl ich sicherlich anderes als Input von außen bekommen habe, dass das der Weg ist, nicht zu fühlen, weil ich das irgendwie nicht anders kannte. Weil Gefühle und Emotionen hatte ich für mein Leben so verstanden, ist besser, wenn man die nicht hat. Und in der Klinik und in Kontakt mit der gewaltfreien Kommunikation habe ich verstanden, was ich mir eigentlich damit angetan habe, mein ganzes Leben lang. Und dass der zweite Burnout kommen musste, unweigerlich, weil ich das noch nicht verstanden hatte. Ja, war ich. Könnte da dir so viel noch drüber erzählen und ich frage mich gerade, was ich davon gerne noch teilen möchte. Also was, glaube ich, am wichtigsten noch für mich war, war, nachdem ich dann zurück in meine Welt kam aus der Klinik, hatte ich das unglaubliche Glück, dass meine Mutter völlig unabhängig von mir einen Kurs in gewaltfreier Kommunikation gemacht hatte. Und dann trafen wir nach der Klinik aufeinander. Und es ist, glaube ich, mit das größte Geschenk meines Lebens, dass das passiert ist. Und dann hatten wir unsere ersten Konflikte wieder und vorher war unsere Beziehung oft schwierig. Oft gab es Zeiten, wo wir nicht miteinander gesprochen haben mehr, wo ich aus dem Kontakt gegangen bin. Und dann hatte ich was. Plötzlich hatte ich was, wo ich merkte, boah, wenn es schwierig wird, das ist mein roter Faden. Also und dann die ersten Gespräche, wo ich dann sagen konnte, halt, stopp, Mama, das geht so nicht. So ist es nicht in der gewaltfreien Kommunikation. Ich kann nicht jetzt sagen, ich sage das nie wieder, weil das so viel mit mir gemacht hat. Ich bin nicht mehr still, weil das ist nicht der Weg mit der gewaltfreien Kommunikation. Und dann hatten wir eine Ebene, ja, die wir noch nie in unserem Leben hatten, wo wir beide gemerkt haben, es ist nicht wichtig, wer recht hat und wo die Wahrheit liegt, sondern es geht darum, uns anzuerkennen mit dem, was da ist. Und das hat so viel verändert. Und zuerst war das eben mit meiner Mutter und dann ja, mit allen anderen. Genau. Und was ich noch sagen möchte, was ich so wahnsinnig faszinierend finde bei dem Weg mit Buddhismus und der gewaltfreien Kommunikation, ist, dass dieses Thema Bewusstwerdung, ja, wo ich anfing mit dem Buddhismus und als ich dann eingetaucht bin in die gewaltfreie Kommunikation, merkte ich, hatte ich so viele Momente, wo ich merkte, boah, das sind so viele Überschneidungsmomente. Das ist ja so irre. Das ist so faszinierend. Und am Ende geht es bei beiden um das Gleiche, um die Liebe zu entfalten zu sich und in der Welt. Und das ist das, was ja so eine wahnsinnige Bereicherung für mich und mein Leben ist und was ich gerne teilen möchte.
Bevor wir zu Überschneidungsmomenten kommen, noch die Frage eher. Du hast ja beschrieben, du bist sehr hart mit dir selber umgegangen, vor dem Buddhismus und auch, wo du angefangen hast zu meditieren, hast es eher so aus dem Kopf gemacht und weniger deine Gefühle. Wie hat denn der Buddhismus oder das Meditieren, das, was du dann gemacht hast, die Retreats, wie hat es dazu beigetragen, dass du die Liebe zu dir entwickelt hast. Also rein der praktische Faktor, der interessiert mich einfach. Weil ich kann natürlich meditieren, ohne überhaupt in Liebe mit mir zu sein oder irgendwas zu fühlen, so wie du es beschrieben hast. Also wie war der Weg dann bis zur gewaltfreien Kommunikation, wo du wahrscheinlich dann eher Methoden bekommen hast, um das zu entwickeln? Aber hat der Buddhismus selber diese Meditationspraxis dich dabei unterstützt, zu dir selber liebevoller umzugehen?
Also ich merkte, dass es oft in den Vorträgen, die ich am Anfang angehört hatte, es ging immer darum, glücklich zu sein. Und irgendwie hatte ich da die Verbindung nicht verstanden am Anfang.
Ja,
Und es ging immer.
meinst du damit, dieser abstrakte Begriff glücklich sein, dieser Wunsch, dieses irgendwo ganz weit weg und der Weg dorthin, wie geht es, dorthin zu kommen? Meinst du das da?
Genau, also sozusagen das Ziel ist es für alle Menschen glücklich zu sein, aber dass der Weg glücklich zu sein darin besteht, dass ich das annehme, was jetzt gerade ist und dass ich mich annehme mit allem, was ist, das war ziemlich, das hat ziemlich muss wieder eingeschlagen sagen, weil,
Hat dich berührt vielleicht?
ja, es war so, im absoluten Widerspruch zu dem, was einfach in meinem Kopf davor war. Und im Buddhismus habe ich verstanden, dass ich die Macht habe, mich zu entscheiden. Will ich liebevolle Gedanken denken oder will ich weiterdenken? Du bist zu langsam, du bist nicht perfekt genug, du darfst auf gar keinen Fall einen Fehler machen und diese Sachen und dass ich die Wahl habe, dass es an mir liegt und nicht am Außen, ob ich weiter so diesen inneren Kritiker füttern will oder die Muster aus der Vergangenheit weiter laufen lassen möchte. Und was mich dabei sehr unterstützt hat, ist dass mein Weg, dass ich auf meinem Weg zwei Menschen kennenlernen durfte. Und das eine ist mein Lehrer, der Wilfried Reuter, der gleichzeitig auch eine ganz große Faszination hat für Psychotherapie und Neurowissenschaften. Und der hat dann diese Ebene immer mit reingebracht. Und die andere Person, die wahnsinnig wichtig war für meinen Weg, war die Bea Winkelbauer, die seine Retreats begleitet hat. Und die hat sich ganz viel mit den Themen Achtsamkeit beschäftigt. Und ich merkte, dass diese liebevolle dieser liebevolle Zugang zu mir selber, dass der ganz neu erstmal gelegt werden musste. Und das war so die Kombination von dem. Weil im Buddhismus ist ja auch Achtsamkeitspraxis, das ist ja immer allgegenwärtig mit dabei. Aber für mich war es schon wirklich sehr wichtig, diese zwei Menschen in meinem Leben zu haben, die mir gezeigt haben, wie das halt geht. Liebevolle Achtsamkeit und nicht nur drauf zu gucken, was hast du jetzt wieder falsch gemacht?
Wie bist du da vorgegangen? Also was hast du getan? Was hast du gemacht? Was hast du praktiziert, damit du da hingekommen bist zu diesem liebevollen Umgang mit dir?
Also in den Retreats habe ich mit der Bea und den anderen Teilnehmern morgens zum Sonnenaufgang haben wir so eine gewisse Abfolge von Bewegungen und Wörtern gesprochen, Affirmationen nennt sich das. Und die gingen darum, mit uns und dem Körper in Verbindung zu kommen und liebevolle Worte zu sprechen zu uns. Ich bin in Verbindung mit mir, ich öffne mich für die Liebe in meinem Herzen und solche Dinge. Und ich merkte, am Anfang konnte ich das nicht ohne zu heulen. Ich habe so viel geheult in der Zeit. Und ich habe das übernommen in mein Leben und ich habe ab einem bestimmten Zeitpunkt erstmal angefangen, meine Morgenroutine zu verändern. Früher war meine Morgenroutine, der Wecker klingelt um 6 und dann hörte ich erstmal die Nachrichten und alles Schlechte, was auf der Welt passiert ist. Und ich bin halt schon so ein sensibler Mensch und es gab bestimmte Nachrichten, die haben mich so geschockt, dass sie teilweise den ganzen Tag mit mir waren. Ja. Und dann allein das zu verändern und diese Affirmationen am Morgen in mein Leben zu bringen, das hat wie so ein Muskel gestärkt. Mittlerweile ist meine Morgenroutine 2 Stunden und besteht aus allem Möglichen. Natürlich auch Meditation und Qigong und solche Geschichten. Und ich habe halt im Laufe der Zeit so geschaut, was ist es, was ich brauche, was mir gut tut, mich überhaupt auf den Weg zu machen und auf die Suche, was tut mir gut. Und ich bin zum Beispiel kein Fan von jeden Tag die gleiche Morgenroutine. Ich bin immer dabei zu schauen, was braucht es jetzt gerade, was mir gut tut. Und das war so das, was ich etabliert habe in meinem Leben. Und ich mache das nicht aus irgendwie einem, du musst das tun, sondern ich will das tun. Und wenn es mal einen Tag gibt, wo ich es nicht machen kann, dann fehlt es mir. Und in der Meditationspraxis muss ich sagen, wie da das Liebevolle mit dazu kam. Das war am Anfang, ich erinnere mich, ich habe ja viele Vorträge auch angehört und ich merkte, es war am Anfang ganz arg viel. Es war viel auch so Theorie, sag ich mal, ja, und viel Wissen und der Wilfried hat immer gesagt, sei offen für das, was du gerade brauchst, und das ist das, was hängen bleibt bei dir. Und alles andere kommt dann später. Und du musst nicht alles mitschreiben, sondern konzentrier dich drauf, was du gerade brauchst, das wird zu dir kommen. Da habe ich eine Weile gebraucht und viele Notizbücher später, dass ich dann wirklich nicht mehr alles mitgeschrieben habe, weil ich dachte, boah, die Worte, die sind so wichtig und die muss ich mir doch alle merken. Aber irgendwann habe ich für mich verstanden, nee, darum geht's nicht. Es geht darum, dass ich bestimmte Erkenntnisse mitnehme für mein Leben und darauf auch achte, was ist das, was mich besonders berührt? Und da meine Aufmerksamkeit hinlenke und auch nicht mich zwinge, in der Meditation bestimmte Abläufe besonders gut hinzubekommen, sondern ich denke, dass es dieses Thema Annahme von dem, was gerade ist, zu üben. Annahme von allem, was da gerade ist. Das ist, glaube ich, das eine und das andere ist immer wieder, auch in Gesprächen mit meinem Lehrer, das war für mich einfach auch wahnsinnig wichtig, zu merken, wenn er sagt, naja, was ist denn das, was du da spürst, wenn du in deinem Bauch, dich auf deinen Bauch konzentrierst? Und am Anfang habe ich gesagt, ich spüre da gar nichts. Ich habe keine Verbindung zu meinem Körper gehabt am Anfang. Und das ist mir dann halt in den Gesprächen, in diesen Vier-Augen-Gesprächen halt so klar geworden. Ja, er erzählt in seinen Vorträgen was und ich finde das alles wichtig und nick so vor mich hin, aber habe gar nicht verstanden, ja, aber in Verbindung kommst du nicht mit deinem Körper. Und das, das da sein zu lassen und gleichzeitig nicht zu hart zu mir zu sein. Ich erinnere mich gerade an einen so einen Wochenendkurs im Butterhaus mit dem Charlie Pilz, der glaube nach einem halben Tag, wo ich am Anfang mich einfach darauf konzentriert habe, dass ich gut da sitze, dass ich niemanden störe, weil ich bin ja ein bisschen größer und mich auch nicht so oft bewege, weil das stört ja auch die anderen und ich hatte Schmerzen ohne Ende. Mir tat dies weh und jenes und irgendwie hat er es wohl gesehen und meinte dann in der Pause zu mir, du scheinst dich ja besonders gern zu quälen, oder? Und da habe ich ihn ganz fassungslos angeschaut und meinte er, du kannst auch bequem da sitzen. Das war irgendwie so faszinierend. Ich war am Anfang einfach so programmiert auf das Richtige machen. Und ich bin so dankbar, dass mittlerweile ich wirklich eine große, große Spur Gelassenheit mitbekommen habe in meinem Leben. Und es geht ja auch immer über dann so Dinge wie die Meditationspraxis hinaus, ja, dass es mir nicht mehr wichtig ist, gut dazusitzen oder richtig dazusitzen. Und ja, wenn ich Probleme habe mit meinem Knie, dann darf ich mich auch auf einen Stuhl sitzen. Ich muss mich nicht aufs Meditationskissen setzen. Ja.
Wie hast du das praktiziert, diese Selbstannahme, diese Selbstakzeptanz, dieses so sein dürfen, wie du bist? Gibt es da eine bestimmte Technik, die du verwendet hast oder Techniken?
Puh, gute Frage. Da muss ich mal kurz drüber nachdenken.
Weil das Thema haben viele Menschen, denen ich begegne. Und von daher interessiert es mich, wie geht es rein praktisch? Das eine ist die
Ja.
Beschäftigung damit und mit der Theorie und klar, es dauert. Aber gibt es vielleicht einen Weg?
Also, was mir jetzt als erstes einfällt dazu, ist, mein Schlüssel war die Beschäftigung mit dem Thema Gefühle. Das war recht episch, als ich mein erstes Buch dazu gelesen habe von der Vivian Dittmar und die hat so ein bisschen so eine Art Führerschein zum Thema Gefühle und Emotionen. Eine Gebrauchsanweisung heißt der Buchtitel. Und da das erste Mal so zu sehen, die hat da so einen Gefühlskompass mit den fünf Grundgefühlen. Nach ihr sind es fünf Grundgefühle. Wut, Angst, Trauer, Freude und in der Mitte ist die Scham. Und das Buch zu lesen und da zu sitzen und zu verstehen, ach so, die sollen alle da sein. Die sind alle wichtig. Und zu verstehen, was sie für Kräfte haben, die einzelnen Gefühle, und zu verstehen, was es mit uns macht, wenn wir die Gefühle wegdrücken, dass es nicht so ist, wie ich mir zigtausendmal in meinem Leben gedacht habe, ach, oh, das Gefühl gerade, nee, das will ich nicht. Das ist jetzt total unpassend und unangenehm. Das will ich nicht gerade. Und das weggedrückt habe und dann verstanden habe, unter anderem ja auch, weil ich in der Klinik war, war das relativ eindeutig. Jedes Gefühl und jede Träne, die ich wegdrücke, die sind nicht weg. Die kommen wieder. Und an Stellen kommen die wieder, wo ich die nicht haben will und auch wo ich die nicht mehr kontrollieren will. Und früher habe ich ja vieles sehr gern kontrollieren wollen. Und gleichzeitig hatte ich oft Situationen, wo ich mich nicht mehr unter Kontrolle hatte, wo Gefühle mich übermannt haben, wo ich laut geworden bin oder erstarrt bin. Und die Erkenntnis, ein gesunder Umgang mit Gefühlen, ist nicht nur mein Weg zur Gesundheit. Und ich habe mir nach dem zweiten Burnout versprochen, es wird keinen Dritten geben in meinem Leben. Und ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, dass es den nicht gibt. Und das ist einfach so die Basis und das Versprechen, was ich mir gegeben habe. Und das ist mein Weg seitdem. Und zu verstehen, dass dazu gehört, die Gefühle da sein zu lassen, das war eigentlich, glaube ich, mit der größte Punkt zur Selbstannahme für mich. Gibt sicherlich noch viele andere, aber das war der erste. Ja.
Das heißt, der Weg zur Selbstannahme kann über Gefühle gehen. Das wäre ein hilfreicher Weg. Ja, kann ich gut mitgehen mit dem, was du sagst.
Ja, und ich weiß noch mein erstes Mal, wo ich Wut da sein ließ, ganz bewusst, das war an dem Tag irgendwie so, dass es eh schon vor dem Punkt zwei andere Situationen, wo ich in so einem Ding war, dass ich eigentlich wütend war, aber es nicht ausgedrückt habe. Dann kam es einmal, ich hatte das Buch vorher gelesen, ja, dann kam es ein zweites Mal, ich war immer noch in der Klinik, und dann kam es ein drittes Mal an dem Tag. Und ich stand in der Essensschlange, und da war so ein hünenhafter Typ, der hat sich an der ganzen Schlange vorbeigedrängelt. Also vorbeigedrängelt ist falsch ausgedrückt, weil er ist vorbeigegangen. Hat sich nicht gedrängelt. Ich sah, wie er vorbeiging. Und ich sah es nicht zum ersten Mal. Und ich dachte mir, das ist doch unverschämt. Ich stehe hier eine halbe Stunde und der latscht da einfach irgendwie nebendran. Er lief dann mal rechts, mal links, dann war er mal hinter so einer Mauer und dann kam er wieder und irgendwann war er vorne. Dachte ich mir, das ist doch eine Frechheit. Und ich stand da und ich merkte die Wut. Oh, Und irgendwas in mir legte dann den Schalter um. Und ich weiß gar nicht, ob ich da wirklich in dem Moment dann gedacht habe, so und jetzt mache ich es anders. Aber es war halt einfach so, dass ich bin dann vorgegangen langsam in der Schlange und zufällig musste er noch irgendwas holen und dann begegneten wir uns an der Besteckausgabe und ich guckte ihn an und sagte, na, du hast es dir ja recht leicht gemacht hier und dich einfach an allen vorbeigedrängelt. Und er guckte mich an und hob sein Armgelenk und zeigte mir so einen weißen Bändel und meinte, ich bin in der Gruppe für Essgestörte. Die haben alle so einen weißen Bändel, das wusste ich auch. Aber die Leute in der Gruppe für Essgestörte, die waren alle klein und ganz dünn. Und dieser Hühne, der zeigte mir dann diesen weißen Bändel und mein Gesicht fiel, glaube ich, komplett auseinander. Und ich so, oh mein Gott, es tut mir so leid. Bitte entschuldige, da war ich irgendwie völlig außer mir. Und er guckte mich an und sagte, weißt du, ich glaube, dass alle in der Schlange den gleichen Gedanken hatten wie du. Und ich danke dir, dass du ihn ausgesprochen hast. Und er kam danach noch zweimal zu mir her und hatte noch mal drüber nachgedacht, wie er an der Schlange vorbeigegangen ist und hat sich noch zweimal bei mir bedankt. Und ich war doch relativ stolz auch auf mich und habe diesen Tag ebenso für mich abgespeichert als ich mir das erste Mal erlaubte, wütend zu sein und die Wut merkte, dass es so was Erwachsenes hat. Genau.
Ja. Wo siehst du die Überschneidungen von Buddhismus und gewaltfreier Kommunikation?
Also ich hatte ja vorher schon so ein paar Sachen angedeutet und das, was den Buddhismus so durchflutet und für mich so eine ganz neue Ebene ist, ist das Thema Metta und das bedeutet im Buddhismus selbst Mitgefühl. Und da wird auch unterschieden, Mitgefühl mit sich selber und anderen zu haben, im Unterschied zu Mitleid. Die Unterscheidung, die war für mich wichtig zu machen, weil ich dachte, dass es wichtig ist, dass ich mit anderen mitleide. Und dass es aber gesünder ist für mich selber, wenn ich bei mir bleibe und ich kann auch Mitgefühl haben, ohne völlig mich in der Story und den Gefühlen von dem anderen zu verlieren. Und eine andere Sache, die vieles verändert hat, ist die Liebe in die Welt zu bringen. Und das ist ja auch was, was in der GfK einfach so das Anliegen von allen ist, mit denen ich da in Kontakt gekommen bin. Ja, dieses friedvolle in die Welt bringen. Aber am Ende geht es ja darum, die Liebe in die Welt zu bringen. Ja, und zu verstehen, dass ich in jedem Kontakt die Wahl habe, bewusst zu sein, mit jedem Menschen an der Kasse, mit jedem Busfahrer, dass ich mich entscheiden kann, dem Menschen in die Augen zu schauen oder nicht und sie wahrzunehmen oder nicht und ihnen dafür zu danken, was sie da tun oder nicht. Und ich merkte, dass je mehr ich Liebe nach außen gebe, desto mehr Liebe bekomme ich irgendwie für mich selber. Das war irgendwie so ein Effekt, der mich sehr erstaunt hat. Und das ist so für mich so diese Basis von beidem und diese Liebe zu spüren, wo ich anfangs sagte, wo ich das erste Mal im Buddha-Haus in München saß und die Leute so angeschaut hatte, den gleichen Effekt hatte ich, als ich das erste Mal in die Münchner GfK-Welt eingetaucht bin und bei so einem Treffen war vom Netzwerk, ja, und merkte, oh mein Gott, die sind alle genauso drauf wie ich. Und dieses Thema, authentisch zu sein und sich auszudrücken mit dem, was da ist, wo ich in meinem Umfeld ja erstmal so mehr die Einzige war, die es gemacht hat. Und dann bei dem Netzwerktreffen, da konnte ich so richtig drin baden. In diesen Begegnungen, in diesem Echten und hatte da eben auch dieses Gefühl von nach Hause kommen, von ankommen, von hier bin ich richtig. Und die Begegnungen mit Menschen im GfK-Kontext, die sind so wertvoll für mich und ja, es ist beides so, sind so meine beiden. Ich habe irgendwie so ein Bild gerade von Gold und ja, So meine Schätze in meinem Leben, so was Goldenes, Leuchtendes. Genau, und das andere, was auch beide vereint, ist dieses Thema eben Bewusstwerdung, dass es darum geht, dass wir beobachten, was wir tun. Im Buddhismus, finde ich, ist es ganz viel auch eben unsere Handlungen, was ich schon gerade sagte, und unsere Gedanken zu beobachten. Wie sprechen wir eigentlich mit uns selber? Und das ist ja auch eine totale Überschneidung zur GfK, ja. Zu beobachten, was ist denn da eigentlich gerade, wenn ich in der und der Situation bin und die Person sehe? Ja, was für Gedanken habe ich denn eigentlich gerade? Und dass es nicht darum geht, jetzt das Richtige oder das Falsche zu denken und sich zu verurteilen. Oh mein Gott, jetzt habe ich gerade dies und jenes gedacht oder so, sondern das anzunehmen, was da gerade ist und dass das alles sein darf und dass ich die Wahl habe, was ich damit mache.
Lass uns da das etwas vertiefen. Wie bei den meisten Episoden und Interviews, die ich führe, gehen wir sehr über auf die gewaltfreie Kommunikation ein und ins Detail. Wo würdest du sagen, sind Überschneidungen vom Vier-Schritte-Modell, der gewaltfreien Kommunikation und den buddhistischen Lehren, wenn wir mal diese einzelnen Schritte durchgehen? Beobachtung hast du gerade schon genannt. Wie ist es bei den Gefühlen, gewaltfreie Kommunikation und Buddhismus und bei den Bedürfnissen und bei den Bitten? Kannst du da was dazu sagen?
Also im Buddhismus wird nicht so im Detail jetzt auf was sind es da für Gefühle und gibt es da jetzt, sage ich mal, Opfergefühle oder wie formuliere ich was im Umgang mit meinem Gegenüber? Es geht einfach darum, die Gefühle da sein zu lassen. Aber es gibt im Buddhismus schon eine Unterscheidung, so wie ich es kennengelernt habe, zwischen positiven und negativen Gefühlen. Da habe ich jetzt schon mittlerweile irgendwie so gemerkt, dass es da oft um das Thema Gefühle geht und ich gerne, was da noch so den Aspekt von der GfK mit dazu geben möchte und in besonderer Achtsamkeit zu sein, dass vor allem die schwierigen Gefühle, dass die wertvollsten eigentlich sind, weil die uns darauf aufmerksam machen, wo da irgendwelche Blockaden in uns sind, wo es schwierig ist. Und mittlerweile sage ich auch, ja, zu meinen Coaching-Kundinnen und Kunden, der Weg geht da lang, wo es schwierig ist. Der Weg geht nicht da lang, wo es einfach ist. Da geht's durch, da, wo es schwierig ist, da, wo es hakt. Und da mutig zu sein. Ja. Also das so zum Thema Gefühle, da finde ich schon, dass es da was gibt, wo ich finde, dass die GfK da noch ein bisschen ergänzen kann. Das kommt aber natürlich total darauf an, auch mit wem man in Kontakt ist. Ja, und das ist jetzt ja mein Kontakt mit dem Buddhismus, sage ich mal. Und andere Leute haben andere Erlebnisse und Ideen, wie das mit den Gefühlen ist. Bei mir ist es so eben gewesen. Und am Ende, was dann wieder beide gleich haben, ist, es geht darum, dass es alles da sein darf. Ja, also das schon. Ich glaube, ich bin einfach beim Thema Gefühle mittlerweile einfach super, ich weiß nicht, achtsam. Bin da sehr, sehr, sehr achtsam.
Ich merke
Ja.
auch, wenn ich sowas höre im Buddhismus oder auch manchmal lese, negative Gefühle und positive Gefühle, merke ich auch, könnte ich immer gleich was sagen. Ich halte mich dann zurück. Weil ja, für mich gibt es keine negativen Gefühle, sondern es sind unangenehme Gefühle und das sind für mich so hilfreich. Ja, beim Buddhismus, also bezogen auf Bedürfnisse und auf Bitten, fällt es mir auch schwer, da konkret was zu finden. Also, soweit ich den Buddhismus verstanden habe oder Meditationspraxis, komme eher aus dem Zen-Buddhismus, Zen-Meditation. Kommt da wenig so, okay, jetzt habe ich das erkannt, um was es mir geht, was mir wichtig ist, und jetzt, was ist der nächste Schritt? Da ist schon eher der Punkt, dieses Annehmen hauptsächlich. Und so dieses Konkrete, was die gewaltfreie Kommunikation für mich auch so praktisch macht, das ist mir bis jetzt zumindest noch nicht so begegnet. Hast du da eine andere Erfahrung gemacht?
Also ich kann das total bestätigen, was du da meinst. Und ich glaube auch, dass es mal gut tun würde, im Buddhismus ein Seminar zum Thema Bedürfnisse zu geben, weil ich schon auch glaube oder der Meinung einfach bin, dass das total wichtig ist, da auf die Suche zu gehen. Nur was ich erfahren habe, ist, dass da einfach nicht so ins Detail gegangen wird. Man bekommt keinen Wortschatz an die Hand. Und das finde ich in der GfK so wahnsinnig wichtig. Ja, am Anfang hat man halt so ein bisschen mit Listen zu tun, aber das hat halt alles einen Sinn, weil es geht darum, dass wir in der Kommunikation mit uns und mit den Menschen ja wachsen wollen. Und dazu gehört halt, dass wir auch was lernen und lernen, uns anders auszudrücken. Und dazu gehört zuallererst mal, okay, was will ich denn eigentlich? Was ist denn mir überhaupt wichtig? Und das, dass ich das nicht wusste, das war auch mit der Grund, warum ich so lange in meinem Leben in dieser Marketingblase unterwegs war und mir gedacht habe, nee, das ist es nicht. Ich weiß, da ist noch was anderes draußen, aber ich weiß nicht was. Und der Grund, sage ich mal, inzwischen, warum ich das nicht wusste, was da für mich da draußen noch irgendwie ist, war einfach, dass ich ja gar nicht wusste, was eigentlich mir wichtig ist in meinem Leben und was so Grundwerte sind, nach denen ich mich ausrichte. Und dazu gehört halt auch die Beschäftigung mit den Bedürfnissen. Und da finde ich, dass der Buddhismus da nicht so drauf eingeht. Und das ist meiner Meinung nach nicht schaden würde, das Thema zu erweitern, weil wenn, und ich erinnere mich da schon an ein paar Gespräche, auch mit Wilfried Reuter in die Richtung, dass das dann total klar ist, dass es darum geht, auch für sich einzustehen und dass es fatal ist, wenn man nie das äußert, was einem wichtig ist und dass der Weg dahin geht, sich zu zeigen. Von dem her bin ich mir ganz sicher, dass er da total zustimmen würde. Aber einfach der Fokus da nicht so drauf ist. Und für mich ist die Bereicherung eben vor allem diese beiden letzten Schritte zu gehen, dann mir klar zu werden, um was geht's mir eigentlich, also nach den Bedürfnissen forschen und was ist eigentlich meine Bitte? Und was ist der Unterschied zu Bitten und Forderungen? Und warum ist mein Gegenüber nicht so ganz happy, wenn ich eine Forderung stelle, wo ich vielleicht gar nicht selber weiß, ach so, jetzt habe ich ja mein Gegenüber um was gebeten, aber wenn er oder sie Nein sagt, dann wird es ja nicht akzeptiert und ist vielleicht nicht so ganz förderlich, wenn ich jetzt die 3 Schritte gegangen bin und komme da am Schluss mit einer Forderung ums Eck, dass mein Gegenüber dann nicht ruft, juhu, genau, so machen wir es. Also.
Was sind für dich die wichtigen, also der Buddhismus ist für mich ja Einerseits ein Konstrukt auch, ein Modell und ganz viel Theorie auch, der achtfache Pfad, und ich kann mich ganz viel kognitiv damit beschäftigen.
Ja.
Der zweite Punkt ist, und den ist der praktische, hinsetzen, meditieren und die Gedanken beobachten, die Gefühle beobachten, da sein lassen und so weiter und nicht darin verweilen, sondern die weiterschicken und wieder neu beobachten. Metameditation, da möchte ich gerne nochmal drauf eingehen. Und gleichzeitig was hat es für dich bedeutet, dich mit Buddhismus zu beschäftigen, beziehungsweise mit der Praxis des Sitzens, des Retreats, des Auseinandersetzens mit Gedanken vielleicht auch? Was hilft dir dabei, dich zu akzeptieren, in die Liebe zu kommen? Vielleicht auch mit der gewaltfreien Kommunikation von der Haltung her da noch mehr reinzukommen. Ist es das Sitzen hauptsächlich, dieses Beobachten?
Also ich hatte gerade diesen Gedanken des Zur-Ruhe-Kommens, das so essentiell für mich war, weil ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich zu meinem ersten Retreat gefahren wäre, wenn ich gewusst hätte, da darf ja gar niemand was reden. Das ist ja in Stille. Das habe ich irgendwie überlesen. Und ja, als ich dann dort war, ich habe es dann erst erfahren, als ich dort war, und da durfte man beim Abendessen noch reden, und dann hieß es, ja, aber ab heute Abend müssen wir dann in die Stille. Hä, wieso? Ja, das ab jetzt dann nichts mehr sprechen. Und ich merke auch, wenn ich mit Leuten spreche und erzähle, so, ja, ein Retreat ist wirklich wertvoll, das mal auszuprobieren. Ja, damit komme ich nicht klar mit der Stille. Also das, nee, das ist nichts für mich. Und dann sage ich auch immer, ich wusste auch nicht, dass es was für mich ist, bis ich es gemacht habe. Und auch in dem Retreat, ich muss da einfach an meinen allerersten so viel denken, da hieß es auch, besser ist es, wenn ihr auch nicht lest. Also Handy natürlich eh nicht, aber auch kein Buch lesen. Und am Anfang hat mir das total Angst gemacht. Was soll ich denn dann machen?
Ja, kenne ich.
Und dieses ständig in Bewegung zu sein und den Geist ständig zu beschäftigen, diesen Zwang, von dem ich da kam, und das mal loszulassen und dann zu sehen, oh, da ist ja was, wenn ich in die Stille gehe, da ist ja so viel, was ich davor nie so wahrgenommen habe. Und da ist eben auch ganz viel Liebe für mich, wenn ich mir erlaube, mich und mein Tun zu verlangsamen. Ich glaube, am meisten hat mir gefallen, in Stille zu essen. Also ich finde, nie schmeckt das Essen so gut, als wenn niemand was redet und jeder und jede sich auf den nächsten Bissen konzentriert, und da ist einfach so viel mehr drin. Das, denke ich, war so ein wahnsinnig großes Geschenk. Und auch da durchzugehen, wenn ich dann eben saß, und es so schwer war für mich am Anfang, das auszuhalten, in der Stille zu sein. Und am Anfang hatte ich noch meine Antennen so bei allen anderen, so bloß nicht stören, bloß nicht husten. Ja, natürlich musste ich dann husten. Und diese ganzen Sachen, die so in einem ablaufen, da durchzugehen und jemanden zu haben eben, was ja auch, finde ich, so ein großes Geschenk ist mit der Sangha, das ist ja die buddhistische Gemeinschaft, wo wir uns darüber austauschen können. Hey, wie geht's denn dir damit und dort? Und das ist ja auch so ein wertvoller Austausch, der eben in den GfK-Netzwerken stattfindet. Ja, das zu sehen, Ich bin nicht die Einzige, die sich da schwer tut. Das ist ganz normal und es gehört dazu, da durchzugehen. Aber der Trick, also bei mir jetzt zumindest, war der Trick, liebevoll dabei zu sein, nicht nur zu wissen, ich muss da sitzen und ich muss jetzt in die Stille gehen und ich darf jetzt nichts reden, sondern mich darauf einzulassen, offen zu sein und dann die Geschenke zu entdecken. Ja, also ich muss wirklich sagen, es ist mir so, 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 so schwer gefallen am Anfang, lang auch zu sitzen und mal wirklich Stunden zu sitzen, ja, und dann erst irgendwie einen Vortrag zu hören und dann noch irgendwie eine Stunde zu meditieren. Und ich hatte am Anfang, ich erinnere mich gerade, ein paar Situationen, wo ich fast umgekippt wäre, weil ich irgendwie nicht mehr konnte. Und zu verstehen, es geht nicht darum, das richtig zu machen. Es geht darum, dabei zu sein und gleichzeitig liebevoll zu sich zu sein. Das ist so.
Ich bin so am Schmunzeln, weil ich die ganzen Phasen, die du beschrieben hast, so dieses Ego und nicht stören wollen und oh, jetzt habe ich gewackelt und so weiter, alles erlebt habe und die Gedanken, die da einhergehen. Und ist vielleicht auch hilfreich, dass vielleicht Menschen, die sich damit beschäftigen und vielleicht auch mal meditieren möchten oder einen Retreat besuchen, dass das kommt und dass das okay ist und dass das vielleicht auch dazugehört. Ich möchte
Ja.
nochmal auf die Metaebene, auf Meta-Meditationspraxis eingehen, weil es gibt Menschen, die kennen das vielleicht noch nicht und ich bin davon überzeugt, dass es eine Methode ist, die sehr dazu beitragen kann, mitfühlend zu sein, anderen gegenüber und sich selbst, also eine Praxisübung, um dahin zu kommen. Und vielleicht magst du es mal beschreiben, wie du das praktizierst.
Also am Ende ist ja die Metta-Meditation oder die Metta-Praxis eine Methode, um mehr Mitgefühl mit sich und der Welt zu entfalten. Und so eine Metta-Meditation, die geht erstmal von einem Anfangsobjekt aus, zum Beispiel einem Licht, das man sich vorstellt, dass man in seinem Herzen trägt. Und dann geht es darum, dieses Licht weiterzugeben. Und so wie ich es kennengelernt habe, geht man in Gedanken erstmal mit dem Licht und liebevollen Worten zu einer Person, die man sehr liebt. Und gibt das Licht weiter und stellt sich vor, dass diese Person in diesem Licht erstrahlt und so liebevolle Sätze sagt, wie zum Beispiel, mögest du glücklich sein, mögest du sicher sein. Und dass man dann das Licht weitergibt zu Personen, zu einer Person dann, zum Beispiel die man nicht so gut kennt. Zum Beispiel zum Nachbarn oder zum Busfahrer und dann dieses gleiche Bild sich vorstellt und die gleichen Sätze innerlich spricht. Und aber auch, und da war ich am Anfang total, da habe ich mich irgendwie richtig erschreckt, zu einer Person, die man nicht mag, soll man das Licht auch weitergeben. Und ich habe da eine ganz bestimmte Person im Kopf. Und am Anfang merkte ich da so einen richtigen, nee, der kriegt das nicht. Dem will ich das Licht nicht geben. Und dann zu verstehen, dass das auch ein Mensch ist und den zu sehen mit seinen Problemen und Unzulänglichkeiten und dass auch er auf der Suche ist nach Glück für sich und ihm dann zu sagen, mögest du glücklich sein, mögest du sicher sein und mögest du Frieden finden. Als ich dann das mal gemacht habe, merkte ich, ja, es ist schon noch so, es hakelt noch schon so ein bisschen, aber irgendwas passiert da in mir, wenn ich meinen Blick und mein Herz weite. Genau, und dann am Schluss von der Metta-Meditation nimmt man das Licht wieder zu sich. Und also ich spüre dann immer am Schluss so, dass dieses Licht, dass das und diese Wärme, dass das größer geworden ist, dass das intensiver geworden ist und dass ich das dann, wenn ich es zu anderen gebe, dass ich dann mehr zurückbekomme. Und ja, das ist so die Metta-Praxis, die ich kennengelernt habe.
Ja. Und eine Phase von diesen vier, fünf Personen oder an alle ist ja auch, dass man sich selber diese Worte sagt.
Genau, am Schluss, dass ich mir selber sage, genau, möge ich glücklich sein,
Ja.
möge ich sicher sein und möge ich Frieden finden. Genau, ja.
Du magst ja
Ja.
auch Yoga und Achtsamkeit, habe ich gelesen auf deiner Webseite. Und singst Mantren. Was hat denn Yoga, ja, jetzt sind wir beim Buddhismus auch, und Yoga-Praxis, Mantren singen, gewaltfreie Kommunikation, wie passt das alles zusammen?
Also mittlerweile mache ich tatsächlich mehr Qigong als Yoga. Interessanterweise habe ich für mich festgestellt, dass ich zum einen liebevoll mit mir selber sein darf und war da in einer Zeit, wo ich Probleme hatte mit meinen Handgelenken und das ging nicht mehr so richtig gut. Mit dem Yoga, dass ich da gemerkt habe, es ist irgendwie was anderes gerade dran. Und dann kam ich zum Qigong und merkte, dass das mich eigentlich noch mehr unterstützt. Weil beim Yoga gibt ja ganz viele unterschiedliche Arten von Yoga, ja. Aber das Yoga, was ich gemacht hatte, da ging es also, Fokus war die Bewegung und den Atem miteinander zu verbinden und so ins Spüren zu kommen und mich mit sich selber in Verbindung. Das ist ja sozusagen so das übergeordnete Thema bei allem, sich selber wieder zu spüren. Und da kann Yoga unterstützend sein. Und beim Qigong habe ich gemerkt, dass wenn ich mich weniger auf die Bewegungen und mehr auf den Atem konzentriere, dass ich da also fast immer in so einem Prozess drin bin, Dinge zu verarbeiten. Also für mich hilft es, durch diese tiefe Atmung in so eine andere Art der Entspannung zu kommen und dieses Thema loslassen, so die Gedanken, also wie so runtersacken zu lassen und auf der Körperebene dann zu sein. Und ja, das merke ich, ist so gerade mein Weg mit dem Qigong und gleichzeitig ist das mit dem Yoga auch was, vor allem muss ich da einfach gerade dran denken, wie die Bea das macht. Das sie macht so eine reduzierte Art von Yoga, nicht dieses, sag ich jetzt mal, so ein Fitness-Yoga, weißt du, wo es darum geht, ja, wie perfekt kann ich den herabschauenden Hund machen und wie toll kann ich den Morgengruß praktizieren, ohne dass ich irgendwie wackel, sondern dass es eben darum immer geht, mit sich selber in Verbindung zu kommen. Genau, das ist, sag ich mal, das, was ich da als Gemeinsamkeit sehe. Ja, und dieses Mantren singen, oh mein Gott. Also ich bin in gewisser Weise Singer-Songwriterin. Ja, nicht nur in gewisser Weise, also ich bin es halt einfach, weil ich es halt mache. Ich tue mich irgendwie immer schwer damit, das zu sagen. Vielleicht, weil ich weiß, dass es ganz viele andere gibt, die da viel mehr machen und ich mache es so zum Verarbeiten. Ich schreibe einen Song, wenn es nicht anders geht. wenn irgendwie was raus muss, dann wird es halt in meiner Welt, wird ein Song oder wird auch mal ein Gedicht oder ein Text. Aber das ist meine Art der Verarbeitung. Ich kann einfach nicht anders. Ja, deshalb bin ich es halt dann irgendwie doch. Und gleichzeitig hatte ich immer so Probleme, auf der Bühne zu stehen. Und ich stand auch wirklich jetzt nicht besonders oft auf der Bühne in meiner Eigenschaft als Sängerin, weil ich da so mich selber oder weil ich so verfolgt wurde von diesem Gedanken, also wenn es nicht perfekt ist, dann war das alles nichts wert. Und das erste Mal mit den Mantren in Berührung zu kommen, ich weiß noch genau, das erste, an das ich mich erinnern kann, war das Medizin-Buddha-Mantra. Und also verstanden habe ich die Texte nicht, um die es ging. Und das war mir immer so wichtig. Die Leute, die sollen doch zuhören, die sollen es doch verstehen. Das ist doch wichtig, was ich da zu sagen habe. Und da will ich doch irgendwie eine Message rüberbringen. Und mit den Mantren habe ich dann so verstanden, also darum geht es gar nicht. Es geht darum, ins Spüren zu kommen und wie so eine gemeinsame Ebene zu schaffen, während wir miteinander in einem Raum sind und gemeinsam dieses Lied oder eben dieses Mantra hören oder singen und auch in diese Verbindung zu kommen. Und dass die Mantren was transportieren, was viel größer ist als ich. Da geht es nicht mehr um mich als Person. Und es geht nicht darum, ob ich es perfekt mache. Und es geht nicht darum, ob irgendwie der Sound besonders toll eingestellt ist oder so. Es geht darum, dass ich was transportiere, was durch mich, die da sitzt und die halt da singt. Und ich spiele ja Harmonium. Das ist so eine Art Mini-Klavier mit so einer Blasebalg vorne dran, anstatt Strom. Und es geht einfach darum, dass durch mich und die alle, die da sitzen, dass da was in die Welt gebracht wird. Und das ist sozusagen das, ja, der, ich überlege gerade, der Sinn oder das, was das Mantra transportieren möchte, dass das nicht durch die Wörter geschieht, sondern durch einfach was, was größer ist als wir und dass wir da gemeinsam da sind und jede Person, die da sitzt, dass die wichtig ist und dass ich nicht in einer höheren Ebene, zum Beispiel wie früher halt auf der Bühne sitze und da was verkünde oder so, sondern dass ich mit allen beisammen sitze und dass wir da gemeinsam sind. Und ich habe irgendwie am Anfang auch gar nicht gewusst oder gedacht, dass das da irgendwie mit der GfK irgendwie zusammenpasst. Und faszinierenderweise ja, wurde ich, ich erinnere mich da gerade an die Farina Simbeck, wurde ich von ihr gefragt, weil ich in ihre Übungsgruppe im Sommer vertreten durfte, wurde ich, als wir dann gemeinsam sozusagen uns der Gruppe vorgestellt hatten, wurde ich gefragt, ja, könntest du am Schluss ein Mantra singen? Und so merkte ich dann, dass das ich glaube, ich glaube, dass es darum geht, den Kopf auch auszuschalten, ja, und einfach loszulassen und da zu sein und zu genießen, dass da eine Leichtigkeit da ist, wo es um was anderes geht, als eben um alles richtig zu machen und dass auch wenn man die Wörter nicht versteht, dass es einen berührt und man muss nicht immer alles verstehen, was passiert, damit es gut tun kann. Es tut einfach gut.
Ja, So kenne ich es auch. Und was ich oft erlebe, wenn ich so in so einem Kreis bin mit Mantrasingern, ist eine ganz starke Verbundenheit, die ich spüre mit allen, die anwesend sind.
Ja. Ja, und so eine, ich spüre da auch ganz oft so eine Ergriffenheit. Das ist so schön. Ja.
Wir kommen schon
Ich
langsam
genieße es sehr.
zum Ende. Hast du, wenn jetzt Menschen zuhören, die jetzt noch nicht so lange mit gewaltfreier Kommunikation sich beschäftigen, hast du irgendwelche Tipps, Anregungen, so aufgrund deiner Erfahrung, was du empfehlen würdest für Menschen, die da gerade so einsteigen? Das kann gewaltfreie Kommunikation sein, kann aber auch Meditationspraxis sein oder ähnliches.
Also, für mich ist der Dreh- und Angelpunkt tatsächlich die Auseinandersetzung mit den Gefühlen, weil ich finde, wir leben in einer Welt, wo es normal ist, dass wir eigentlich alle von unseren Gefühlen abgekapselt sind, dass wir gelernt haben, das nicht zu fühlen und dass eigentlich der erste Schritt auf dem Weg ist, zu verstehen, dass das wichtig ist, dass alle Gefühle da sind und dass es nicht darum geht, jetzt auf Teufel komm raus irgendwie ein Verständnis für mein Gegenüber bekommen zu wollen, wenn ich nicht bei mir anfange und ein Verständnis für mich erstmal bekomme. Ich habe früher immer gedacht, das Wichtigste ist, dass es den anderen gut geht, ne? Da denke ich, kommen ein paar her und zu verstehen, es kann nicht meine Aufgabe im Leben sein, nur danach zu gucken, dass es allen anderen gut geht und mich dann zu wundern, warum es mir nicht gut geht. Und dass es wichtig ist, hinzuspüren, wie es mir eigentlich wirklich geht und dass das Thema Gefühle, von dem ich ja auch am Anfang so abgekoppelt war, dass das was Körperliches ist, dass es damit zu tun hat, dass ich mich bewusst mit mir und meinem Körper beschäftige und in der Beschäftigung mit meinem Körper nicht in der Richtung, zumindest hat mir das geholfen unterwegs bin, nach höher, schneller, weiter. Also ich muss irgendwie jetzt noch irgendwie schneller werden beim Joggen und ich muss noch besser werden beim Yoga, sondern so die Perspektive zu verändern und zu schauen, was macht das mit mir, was ich da tue? Und unterstützt es mich dabei, dass es mir besser geht oder nicht? Also das ist, glaube ich, so eine ganz, ganz große Veränderung, die sich bei mir eingestellt hat, dass alles, was ich tue, ja, ich überlege gerade, mir kommt gerade das Wort, dass ich mich hinterfrage. Ich glaube, das ist schon auch eine riesengroße Nummer, ja. Zu verstehen, dass die ganzen Dinge, die ich in meinem Leben getan habe, dass so vieles davon so automatisch abgelaufen ist und dass es darum geht, mir selber auf die Schliche zu kommen. Was ist denn das, wie ich mich eigentlich selber boykottiert habe? Und das funktioniert nur, indem ich dahin gucke, indem ich aufhöre, weiter vor mir wegzulaufen, indem ich stehen bleibe und mir selber ins Gesicht schaue und schaue, was braucht es denn, dass ich mir sagen kann, dass ich mich liebe? Was ist es, was es braucht? Und mittlerweile glaube ich, dass der größte Glaubenssatz, der mir da im Weg stand, war, ich muss es alleine schaffen. Dass es hilft und dass es unterstützt, sich Hilfe zu holen, in welcher Art auch immer. Aber so ein Verständnis dafür zu entwickeln, ich in meiner Bubble, in meinem Kreis, in dem ich aufhalte, komme nur so weit wie zu bestimmten Grenzen. Und ich kann Wissen an schaffen und ich kann schlauer werden, aber es gibt bestimmte Themen, die vor allem, wenn ich frustriert bin, wenn ich so sehr frustriert bin von meinem Weg, der irgendwie immer an einem bestimmten Punkt irgendwie Schluss macht und ich da nicht weiterkomme und ich aber so dringend so einen Gedanken davon habe, nee, das ist es nicht, da muss doch mehr sein. Und dass ich mir erlaube, auf die Sehnsucht zu vertrauen und der zu folgen. Und dass die so wie mein Leitstern wird und ich mir erlaube, ja, weich zu werden und liebevoll mit mir selber zu werden und dass der Weg. Mein Vater hat immer gesagt, der Weg führt durch die Angst. Ja, um zu wachsen, führt der Weg erstmal in ein Feld, da ist viel Angst. Aber dass ich mir eine Begleitung an meine Hand nehmen kann und die ist die Liebe. Und mit der Liebe kann ich durch alles durchgehen, auch durch die Angst, weil die gibt mir auch Zuversicht dafür, dass es da einen Ort gibt, wo etwas auf mich wartet. Und das, was auf mich wartet, das ist das in mir. Das sind meine Wünsche und meine Träume. Und dass ich es verdient habe, dass ich die Wünsche und die Träume in mein Leben hole. Also diese Zuversicht, die möchte ich gerne allen mitgeben, die da neu sind auf dem Weg und vielleicht voller Zweifel, dass das wahr ist, was sie in sich tragen, dass diese Sehnsucht, dass sie dem vertrauen dürfen und dass es in Erfüllung gehen kann, was sie sich vielleicht so ganz leise bisher nur sagen und dass das etwas ist, was groß werden kann in ihrem Leben.
Ja. Ja, Linda, habe mich sehr gefreut, mit dir das Interview zu führen. Für mich gerade sehr belebt und inspiriert und freue mich schon, das jetzt nochmal anzuhören dann. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Dankeschön. Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung, Peter, und dass ich hier sein durfte.
Alles Gute dir.